Hallo und herzlich willkommen beim Servicamp Podcast. Mein heutiger Gast ist jemand, der viel von der Welt gesehen hat. Morten Hübbe und seine Freundin Roxa Renero Mansoma sind 2 Jahre lang durch Südamerika gereist und danach mehrere Jahre durch Asien. Aber nicht von einem Hilton zum nächsten, sondern per Anhalter mit Rucksack und Zelt. Auf diesen Reisen haben sie eine Menge erlebt. Sie schreiben einen Reiseblog, haben 2 Bücher veröffentlicht und das dritte ist schon in der Mache. Und heute können wir uns auf viele spannende Anekdoten und Geschichten aus aller Welt freuen. Morten, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir sprechen zu dürfen.
Sehr gerne. Ich habe hier 2 Bücher von euch liegen. Das erste war damals Per Anhalter durch Südamerika. Danach kam das Buch Per Anhalter nach Indien. Kannst du uns zum Einstieg ein bisschen was erzählen, generell über eure, ich nenne es mal Reisephilosophie, also wie ihr von A nach B kommt, was ihr euch vorgenommen habt, was das Besondere an eurer Art zu reisen ist?
Ja, du hast ja schon gesagt, wir reisen per Anhalter und das ist genau das, was wir, das ist unser Ding, also da haben wir Bock drauf. Ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Wir werden jetzt oft gefragt, was die Philosophie ist und ich habe immer das Gefühl, da wird dann oft eine große Antwort erwartet. Das ist es eigentlich gar nicht so richtig. Also wir haben halt total Lust daran, einerseits langsam zu reisen und andererseits aber auch wirklich intensiv ein Land zu bereisen. Heißt also, wenn wir irgendwo im Bus sitzen oder in einem Flugzeug irgendwo drüber fliegen, dann haben wir das Gefühl, dass wir nicht so richtig was mitbekommen von dem, was eigentlich auf der Strecke passiert. Aber wenn du per Anhalter fährst und in einem Auto sitzt mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst, wo der Raum halt auch sehr begrenzt ist, also wo man wirklich auch intensiv zusammen ist, weil man einfach nur in einem kleinen Raum sich befindet, dann können einfach super tolle Geschichten entstehen. Also die Leute öffnen einfach ihre Herzen, sind teilweise echt redselig und erzählen so Geschichten aus ihrem Leben, die uns super bereichern, weil wir einfach Sachen erfahren und hören, die wir sonst niemals erfahren würden. Und das ist einfach eine super spannende Geschichte.
Kannst du uns von den 2 großen Touren, die ihr gemacht habt, einen kurzen Abriss geben? Also wann lief das? Von wo bis wo? Welche Ecken der Welt habt ihr da bereist?
Na klar, also wir waren die Südamerika-Reise. Da sind wir Weihnachten 2011 gestartet und waren im Januar 2014 zurück in Deutschland. Also wir sind zuerst nach Argentinien geflogen und sind dann von dort ein bisschen mehr als 56.000 Kilometer durch Südamerika getrennt. Also Südamerika tatsächlich nur Südamerika, also von Feuerland bis in die Karibik. Mittelamerika haben wir uns da ausgespart und hatten insgesamt 246 Mitfahrgelegenheiten. Das ist einfach ganz großartig, weil wir auch gar nicht so eine richtige Route hatten. Also wir wussten schon, wo wir hin wollten. Aber wenn man sich die Karte anguckt, du siehst ja auch im Buch, ist ja alles kreuz und quer. Also wir haben uns da wirklich auch treiben lassen von den Möglichkeiten, die sich spontan eröffnet haben. Und die zweite Reise, das war dann von 2014 bis, ja, eigentlich bis jetzt, bis 2020, bis Corona und da so einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Und da sind wir per Anhalter gefahren von Hamburg. Und die Idee war eigentlich, nach Indien zu kommen. Also das war so der erste Gedanke. Und das haben wir dann im April 2015 schon geschafft. Und irgendwie, wir waren halt drin. Also diese Reise hat uns einfach unglaublich viel Spaß gemacht und so viel gegeben. Und einfach auch so, dass wir so viel Menschlichkeit einfach erleben und auch mitnehmen durften, dass wir weitergereist sind. Und letztendlich waren wir dann 2 Jahre in Indien und sind bis nach Singapur getrennt, wo wir Ende 2019, glaube ich, angekommen sind. Und von Singapur waren wir dann, sind wir rübergefahren nach Sumatra, Indonesien und zurück nach Malaysia, wo wir noch eine Weile geblieben sind. Ja, und dann kam Corona. Und das hat dann uns leider die Reise beendet. Also, naja, beendet, unterbrochen, sag ich mal. So, dass ich jetzt zurück in Deutschland bin.
Und Rochsare ist jetzt in Indien, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, die ist in Indien. Das ist auch ein das war auch alles nicht so geplant. Hat sie nach Indien geflogen, weil sie dort einen Yoga-Lehrgang machen wollte. Und genau in dieser Zeit kam diese Corona-Pandemie, die halt die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Und ich bin in der Zeit in Malaysia geblieben und eigentlich war die Idee, dass Roxane nach Indien fährt und zurückkommt und wir weiterreisen. Das hat dann aber nicht funktioniert. Das ist die Situation aber so, dass Indien die Touristenvisa verlängert, weil es auch gar nicht die Möglichkeit gibt, aus Indien großartig rauszureisen oder überhaupt reinzureisen. Und in Malaysia für mich war das Problem, dass in Kuala Lumpur der einzige Flughafen in der Region war, von dem noch Flüge nach Europa gingen. Und ich von der Regierung quasi den Bescheid bekommen habe, dass ich zwar bleiben könnte im Lockdown, aber danach nachweisen müsste, warum ich nicht ausreisen konnte. Und aufgrund der Flüge konnte ich das nicht nachweisen und war dann quasi genötigt, nach Hause zu fliegen.
Habt ihr, als ihr aufgebrochen seid zu den Reisen, diesen klassischen Weg gemacht, alles verkauft, alles gekündigt und weg? Oder habt ihr euch immer so eine Art sicheren Hafen offen gelassen, dass ihr jederzeit wieder zurück könntet in ein ja, bereitetes Nest, nenne ich es mal?
Also wir hatten kein Nest. Wir haben aber auch nicht alles verkauft, weil wir gar nicht so viel hatten. Also wir sind wirklich direkt nach dem Studium aufgebrochen und du kennst es ja vielleicht, das ist halt eine Studentenbutze, da hast du halt nichts. Also du hast irgendwie ein IKEA-Regal und ein Bett und das war es aber auch. Und weil wir ja eh mit dem Studium fertig waren und auch unsere WGs dann sich quasi aufgelöst haben, war das alles sowieso beschlossene Sache, dass wir unseren Lebensmittelpunkt verschieben. Und in dieser Situation sind wir einfach losgefahren und es war auch gar nicht die Idee, ewig lang unterwegs zu sein. Wir haben geplant, so 6 Monate, vielleicht 9 Monate, einfach so eine Auslandserfahrung mitzumachen. Und dann waren wir aber in Südamerika und vor allem dann in Buenos Aires, wo wir 3 Monate waren und da ein Praktikum auch gemacht haben. Und da haben wir aber so viele Leute kennengelernt aus ganz Südamerika, die uns einfach so herzlich aufgenommen haben und uns einfach von ihrer Kultur erzählt haben und sich uns auch immer wieder sich nach Hause eingeladen haben, also sich nach Hause in ihre Heimatländer. Und weil wir einfach keine Verpflichtungen hatten zu dem Zeitpunkt, die uns zurück nach Deutschland geführt oder gezwungen hätten, sind wir einfach geblieben und sind gereist. Und daraus ist das entstanden, was es bis jetzt oder was es jetzt immer noch ist.
Das scheint ja auch ein Thema von beiden Büchern zu sein, die Gastfreundschaft, die ihr erlebt habt. Hat euch das überrascht oder hattet ihr damit gerechnet, häufiger eingeladen zu werden und überall mitgenommen zu werden?
Also überrascht hat uns das jetzt, na, also gar nicht überrascht, stimmt nicht, also wird noch nicht damit gerechnet, also das kann ich auf jeden Fall sagen, weil wir einfach die Erfahrung gar nicht hatten, also wirklich fremd zu sein an einem Ort. Natürlich sind wir mal ins Ausland gefahren, aber das war dann immer irgendwie unterwegs mit Freunden oder mit Familie und das war auch nie so weit weg und nie so ganz auf sich alleine gestellt. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie großartig man aufgenommen wird oder wie großartig wir aufgenommen wurden, weil es wirklich kaum eine Situation gab, in der uns nicht geholfen wurde oder eigentlich keine Situation gab, in der man wirklich was Schlechtes von uns wollte. Wir wurden immer mit offenem Herzen aufgenommen. Also wir machen nicht nur das Campen, sondern wir machen ja auch Couchsurfing. Das heißt, wir schlafen bei Leuten, die wir überhaupt nicht kennen, zu Hause. Die laden sich nach Hause ein. Es ist einfach immer großartig, wie offen Menschen aufeinander zugehen können, wenn sie einfach neugierig und interessiert sind.
Habt ihr auch Kulturschocks erlebt? Gab es Dinge, an die ihr euch erstmal gewöhnen musstet, die ihr nicht erwartet hättet?
Also ja, es ist ja immer was Neues, wenn du in ein neues Land gehst, dann ist da schon viel, was du nicht kennst oder was du nicht erwartest und was dann doch passiert. Richtiger Kulturschock, wie man ihn sich so vorstellt, den hat man das erste Mal in Indien. Also das überrascht jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil man hat ja schon von Indien so ein Bild, das auch sehr schockierend ist. Und tatsächlich ist Indien auch so dieses typische Klischeebild. Also es ist laut, es ist überfüllt, es ist schmutzig, es stinkt. Und es ist gleichzeitig so voller Leben und so voller Gastfreundschaft und so voller herzlicher Menschen. Das ist einfach, ja, einfach nicht zu beschreiben. Also Indien ist einfach ein ganz, ganz fantastisches Land. Also es ist einfach ein extremes Land, auch in jeder Hinsicht. Also ins Positive wie ins Negative. Und das war schon ein starker Kulturschock, ja.
Und ihr wart ja nicht nur in den Städten unterwegs, sondern es hat euch auch einige Male in die Natur rausgezogen. Ihr wart in Nationalparks, auf Wanderungen, auf Trekkings, auf Gletschern, auf Vulkanen. Gibt es denn da ein paar Anekdoten, die du uns erzählen kannst, beispielsweise von dem Sandsturm in der Wüste?
Ja, im Iran, ja, das war eine irre Geschichte. Also es gibt da die Wüste Lut. Das ist eine von den zwei großen Wüsten im Iran. Die liegt in Richtung Pakistan, also im Osten des Landes. Und da gibt es die Kaluts. Das sind so Gesteinsformationen, die von Wind und Sand ganz skurril geformt wurden. Also das ist wirklich so ein Naturschauspiel, das auch als eines, also für uns eine der größten Sehenswürdigkeiten in Migan. Und da sind wir gefahren. Der Weg ist ziemlich weit, weil es da, also es gibt in der Nähe einfach nichts. Also man muss da schon gezielt hinfahren, dahin campen. Und da haben wir die Nacht verbracht im Zelt. Was wir aber nicht bedacht hatten, dass es in der Wüste natürlich immer zu Sandstürmen kommen kann. Und das war da so eine Nacht. Also es war wirklich extrem. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir sind da ins Zelt gekrabbelt. Also es hatte schon gestürmt, während wir das Zelt so aufgebaut haben, so tagsüber. Aber nachts ist dieser Sturm wirklich explodiert und hat richtig krass so uns in dieses Zelt reingedrückt, hat die Zeltplan auf uns gedrückt, dass wir uns wirklich mit Armen und Beinen dagegen stemmen mussten, um die Luft zum Atmen zu haben. Also das war, man konnte sich vorstellen, wie so ein Käfer auf dem Rücken, so lagen wir im Zelt. Und es ging wirklich die ganze Nacht, also wir haben da in dieser Nacht kein Auge zugetan. Ich glaube, so gegen 3 Uhr morgens oder so hat der Sturm kurz nachgelassen und irgendwie war das Zelt halt total erdrückt und wir sind dann nochmal raus und haben versucht, uns irgendwie näher an eine von diesen Felsformationen zu stellen oder mit dem Zelt zu stellen. Und wir dachten, es wäre da windgeschützter, aber irgendwie eine halbe Stunde später kam halt dieser Sturm wieder und ja, das war einfach eine Katastrophe. Also Das war im Nachhinein lachen wir drüber, aber in dem Moment war das echt nicht schön. Also da wussten wir auch nicht, was da mit uns passiert.
Und ihr habt auch den Mount Everest zumindest fast bestiegen, oder?
Genau, wir sind bis zum Basislager sind wir hochgewandert, ja.
Was ist das für eine Höhe? Wie kann man sich das vorstellen?
Oh, das ist super hoch. Also das Basislager, beziehungsweise es gibt so einen Aussichtspunkt auf den Everest, das ist der Kalapatar. Und der ist, glaube ich, auf 5550 Meter. Also schon ziemlich hoch. Diese ganze Track, diese ganze Wanderung beginnt in Lukla und die liegt aber auch schon auf 3.500 Metern, also oder auf 3.000, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und das ist auch schon sehr hoch. Also kannst du dir vorstellen, diese Wanderung, man geht die auch im November, Dezember, weil da einfach die beste Sicht ist, also da sind die wenigsten Wolken und ist einfach die ganze Zeit kalt. Also in der Sonne, in der Höhensonne, so gegen Mittag ist es halt schon irgendwie, da kann man schon mal ein paar Minuten mit T-Shirt rumlaufen. Aber den Rest der Zeit ist einfach super, super kalt, besonders im Schatten. Und das ist schon auch anstrengend, auch wegen der Höhe. Also du bist halt komplett kurzatmig die ganze Zeit. Man gewöhnt sich da ein bisschen dran, aber das ist schon körperlich anstrengend. Wobei der Weg an sich überhaupt nicht schwer ist. Also der ist, wäre das in Deutschland, wäre das ein leichter Spaziergang. Aber auf der Höhe ist es ganz schön anstrengend.
Und ihr wart auch in der trockensten Wüste der Welt? Oder einer der trockensten Wüsten, der Atacama-Wüste. Allerdings so trocken war es dann doch nicht.
Ja, Ironie des Schicksals. Also keine Ahnung, gehst du an den trockensten Platz der Welt und es regnet 3 Tage lang. Das war auch so eine super skurrile Geschichte, weil die Atacama-Wüste ist halt staubtrocken, so wie man sich staubtrocken vorstellt. Da ist einfach irgendwie jeder Schritt knirscht, weil es sandig und staubig ist. Und der Boden ist halt auch so von der Trockenheit verdichtet, dass Wasser da auch überhaupt nicht mehr eindringen kann. Nach 3 Tagen Regen war das einfach alles, also wirklich überall die ganze Umgebung war eine riesige Schlammpfütze. Also wir sind da irgendwie knöcheltief durch den Schlamm gewartet, aber auch die ganzen Geschäfte und Wohnhäuser und vieles ist da einfach nur aus Lehm gebaut, weil man da traditionellerweise einfach gar nicht mit Niederschlag rechnet. Oder zumindest nicht mit so viel. Das heißt, würd's da mal eine Woche regnen oder so, dann hätten die ganzen Häuser auch echt Substanzprobleme, weil die sich auflösen würden in dem Wasser. Oh, das war auch schon sehr abenteuerlich, ja.
Und hat danach die Wüste angefangen zu blühen? Oder wie war das?
Nee, das haben wir leider nicht gesehen. Also bei uns war es wirklich nur sehr nass und matschig und dann ein paar Tage später auch schon wieder einigermaßen trocken. Die Blüte haben wir nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hätte man da an bestimmten Stellen sein müssen. Das haben wir leider nicht gesehen.
Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Jahre, was ist dir an Naturerfahrungen besonders hängen geblieben?
Da gibt es immer so spektakuläre, krasse Sachen, sowas wie den Salado Uyuni, also diesen großen Salzsee in Bolivien, der natürlich spektakulär an sich schon ist. Was mich aber immer wieder fasziniert, sind alles, wo man irgendwo rein oder irgendwo rauf geht. Also sei es irgendwelche Vulkanbesteigungen oder auch diese Hochgebirgswanderungen im Everest, also um den Everest im Himalaya. Oder einfach so tagelange Dschungelwanderungen. Das finde ich immer total faszinierend, wenn du so eintauchst in die Natur, wenn dann irgendwie um dich herum auch wirklich nichts mehr ist, was irgendwie an moderne Zivilisation erinnert oder fast nichts mehr ist, weil du ja selbst immer noch da bist. Aber ja, das finde ich immer ganz, ganz besondere Momente, wenn du einfach merkst, okay, hier bin ich, ich und die Natur. Also das finde ich mal ganz großartig.
Und dann habt ihr ja in eurem Zelt übernachtet. Kannst du uns ein bisschen was über das Zelt erstmal sagen? Was ist das für ein Zelt? Habt ihr vielleicht verschiedene ausprobiert? Oder was würdest du generell jemandem empfehlen, der sagt, ich brauche ein gutes Zelt und möchte solche Touren machen?
Na, das kommt ein bisschen darauf an, was man vorhat und was man braucht, denke ich. Also uns war total wichtig, dass das Zelt leicht ist und das war so die oberste Priorität, weil wir natürlich auch per Anhalter mit dem Rucksack, da wollen wir einfach nicht viel Gepäck haben, kein schweres Gepäck. Und wir haben da total Abstriche gemacht, was so Platzangebot und sowas angeht. Wir haben so ein Ultraleichtzelt. Das ist diese Zelte, die auch so Bergwanderer oder Hiker und Kletterer haben, wenn die auf Berge steigen und übernachten müssen, weil die ja natürlich auch irgendwie möglichst viel Gewicht einsparen wollen. Das Problem bei diesen Zelten ist, dass sie zwar einerseits total leicht sind und auch relativ gute Niederschlag abhalten oder aufhalten können, aber wie gesagt, es ist halt überhaupt kein Platz in dem Zelt. Also wir haben ein Zwei-Mann-Zelt, aber in diesem Zelt, also wir können halt nicht mal sitzen. So, wir kriegen uns da reingequetscht und unseren Rucksack irgendwie ins Vorzelt, was irgendwie noch so ein bisschen so einen halben Quadratmeter Platz bietet, aber viel mehr ist da nicht. Also Campingurlaub könnte man damit nicht machen, weil es einfach, also man kann halt nur sich draußen aufhalten oder schlafen. Aber ja, das ist also unser Zelt wiegt wieder Zwei-Personen-Zelt. Ich glaube, es wiegt 800 Gramm. Da bin ich ganz sicher. Ja, also das ist halt super leicht und auf jeden Fall sehr praktisch.
Als ihr da draußen gezeltet habt, gab es da auch mal Probleme mit wilden Tieren?
Naja, wir hatten eine Situation. Das war in der Türkei, da sind wir den Lykischen Weg entlang gelaufen. Das ist so eine Fernwanderstrecke am Mittelmeer. Und normalerweise gibt es da so, naja, offizielle, inoffizielle Zeltplätze, die man erreichen kann. Das haben wir aber an einem Tag nicht geschafft, zu einem Platz zu kommen. Und haben dann wirklich so irgendwo mitten im Wald unser Zelt aufgeschlagen. Und du musst dir halt vorstellen, also wir sind da irgendwie von morgens bis abends durchgelaufen, mit unserem kompletten Gepäck, weil das auch kein Rundweg war, sondern wir mussten einfach von A nach B und dann weiter. Das heißt, wir hatten nicht die Möglichkeit, irgendwas irgendwo zu lagern und abzuholen. Wir waren halt echt fertig. Und dann sind wir da im Wald und irgendwie nachts, es wird schon dunkel und wir bauen unser Zelt auf und liegen im Zelt und sind da halt wirklich kaputt. Und auf einmal haben wir so Knurren und Scharren gehört und wir haben erst gedacht, es ist irgendwo, ja, keine Ahnung, was wir gedacht haben. Also ich dachte erst ein Hund, aber dann war es irgendwie, wir sind so weit weg von irgendwelchen Dörfern oder von irgendwelchen Siedlungen, das kann eigentlich kein Hund sein. Und wir waren uns relativ schnell sicher, dass das Wölfe sein müssen, die da um unser Zelt gelaufen sind und die auch wirklich nah dran waren. Also keine Ahnung, du hörst das ja durch die Zeltwand durch, wenn irgendein Tier neben dir schnaubt oder so. Und das war ein bisschen so eine prickelnde Erfahrung, weil wir halt auch nicht wussten, okay, was passiert jetzt? So, das kann ja auch wirklich mal ins Auge gehen. Wir haben uns aber auch nicht getraut, das Zelt aufzumachen, weil ich dachte, okay, wenn die Tür jetzt hier einmal aufgeht, dann springen die Wölfe da rein. Das wollen wir auch nicht. Und ich hatte den naiven Gedanken, naja, vielleicht trauen die sich einfach nicht auf die Zeltwand, weil es einfach für sie nur aussieht wie ein Hindernis. Aber ja, das war schon ein bisschen. Also wir haben es nicht herausgefunden, ob es wirklich Wölfe waren, weil es einfach, wir uns nicht getraut hatten oder so einen Schiss hatten, auch dann rauszugehen aus dem Zelt. Aber es war schon irgendwie aufregend, ja.
Aber es ist alles gut ausgegangen.
Es ist alles gut aufgegangen, ja, wie gesagt. Also wir haben irgendwann dann spät in der Nacht waren die dann auch wieder weg. Oder zumindest haben wir nichts mehr gehört. Und am nächsten Morgen war nichts zu sehen. Also alles gut.
Und während ihr unterwegs wart, ob es jetzt so ein Naturtrack war oder auch die Teile, in denen ihr per Anhalter gefahren seid, wie sah da so euer typischer Speiseplan aus? War das eher Makaroni oder habt ihr euch vor allem an die landestypischen Sachen gehalten?
Nee, also grundsätzlich landestypisch. Einfach weil wir aufgrund unseres Gepäcks, das wir, wie gesagt, immer schön leicht halten wollten, gar nicht großartige Lebensmittel eingepackt haben. Sondern immer geguckt haben, dass wir irgendwo am Straßenrand was auftreiben können, was irgendwie, naja, was irgendwie schmackhaft ist. Und das funktioniert ja auch erstaunlich gut. Also in Deutschland kennt man das ja nicht so, aber in sehr vielen Ländern gibt es halt diese Straßenstände und Essensküchen und Garküchen. Weil irgendwie in jedem Dorf steht halt irgendeine ältere Frau am Straßenrand und brät oder frittiert oder backt irgendwas und verkauft das. Und da hat man eigentlich selten Probleme, was zu essen zu bekommen. Und letztendlich sind die lokalen Gerichte ja auch immer die besseren. Also, das ist gar nicht abwertend gegenüber Makaroni. Aber gerade wenn du weit weg bist, so in Asien, in Indien, die Leute wissen einfach nicht, was Makaroni sind und wie man die zubereitet. Und wenn du dann irgendwo eine Portion Makaroni bekommst, dann kannst du dir sicher sein, dass die halt überhaupt nicht schmeckt, weil einfach niemand weiß, wie das vernünftig funktioniert. Gerade Indien bietet ja auch so viel leckere Gerichte, da brauchst du auch keine Makaroni.
Was war denn auf euren Reisen das beste und das gewöhnungsbedürftigste Essen?
Okay, also das beste Essen, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich irgendwie jedes Land so seine eigene Küche hat und die sind alle auch unterschiedlich und nicht unbedingt zu vergleichen. Woran ich mich immer gerne erinnere, ist Dal Bhat aus Nepal. Das ist so ein, kannst du dir vorstellen, wie ein indisches Thali. Also du hast ein Reisgericht, also nicht ein Reisgericht, du hast eine Portion Reis und dazu gibst du so drei, vier, fünf verschiedene Curries. Und das ist halt super lecker, weil das ist so das typische Gericht und die Nepalis essen das halt dreimal am Tag, also morgens, mittags, abends, Dal Bhat. Also irgendwie egal, wo du hingehst, so in jeder Hütte, in jedem Haus gibt's halt so die familieneigenen Rezepte und es ist halt immer lecker und immer super gut. Und wir haben richtig viele Touristen getroffen in Nepal, die sich darüber beschwert haben und meinten, oh Mann, es gibt hier nur Dal Bhat und immer das Gleiche. Und ich fand, es war nie das Gleiche. Also hat immer ganz großartig geschmeckt und auch immer anders, weil es, wie gesagt, jeder macht es mit dem eigenen Rezept. Und gerade wenn du in den Bergen unterwegs bist, im Himalaya, diese ganzen Touren machst, also sei es Everest oder Annapurna oder so, das sind alles Teahouse-Tracks. Das heißt, du gehst von einer Hütte zur nächsten, wo du dann schläfst, wo es dann noch Essen gibt. Und da gibt es überall Dal Bhat und jeder macht es halt und jeder kann es im Schlaf, weil das so das traditionelle, das typische Gericht ist. Du kannst ja natürlich auch Makaroni bestellen oder Nudeln. Das haben wir auch mal gemacht, aber das ist natürlich, das ist eine Katastrophe, weil die Leute einfach nicht vernünftig wissen, wie man das zubereitet. Also, keine Ahnung, die können natürlich Nudeln kochen, aber dann hast du halt irgendwelche Matschenudeln, die kein Mensch essen will. Und dagegen dann Dal Bhat ist halt ein Gedicht. Also, es ist wirklich ganz tolles Essen. Und natürlich die indische Küche ist auch großartig mit der Vielfalt auch an wirklich einfachen Gerichten. Die indische Küche ist ja immer total bekannt als so sehr gewürzlastig. Und ja, es sind auch immer viele Gewürze drin, aber die Grundzutaten sind eigentlich immer nur sehr wenige. Also jedes Gericht in Indien besteht aus drei oder vier Zutaten, wenn überhaupt. Und die sind alle super lecker. Im Iran habe ich auch ganz gerne Kashke Vadimjun gegessen. Also das ist so ein das sind so gebratene Auberginen, die zermanscht werden zu einem Mousse und dann mit Reis gegessen werden. Auch super lecker.
Und welche Küchen waren eher gewöhnungsbedürftig?
Naja, es gibt auch in jeder Küche, so wie es in jeder Küche irgendwie was ganz Großartiges gibt, gibt es auch in jeder Küche wahrscheinlich irgendwas, was nicht so cool ist. Also nicht so cool natürlich für unsere europäischen Gaumen. Das heißt ja nicht, dass es schlechtes Essen ist. Also es gibt halt Sachen, die sind in dem Land Delikatesse, die ich aber beim besten Gewissen nicht essen möchte. Das ist zum Beispiel im Iran Kalepoce. Das ist eine Frühstückssuppe. Ich glaube, vor allem im Winter gibt es die. Das besteht aus Schafsköpfen und Schafsfüßen. Also es ist wie so ein Eintopf, aber halt mit Schafskopf. Und das ist halt etwas, was ich mir nur schwer vorstellen kann zu essen. Aber im Iran ist das eine Delikatesse. Also es ist eine der beliebtesten Speisen überhaupt. Oder in Trinidad haben wir mal Hühnerfüße gegessen, aber nicht kross gegrillt, sondern gekocht. Und das ist auch ganz furchtbar. Also einfach so wabbelige Haut von einem Hühnerfuß zu ziehen, ist auch nicht schön. Was interessant war dagegen, in Peru haben wir mal Meerschweinchen gegessen. Und das war tatsächlich gut. Also wenn es so auf dem Teller kommt, als Ganzes gegrillt, dann sieht das schon ein bisschen angsteinflößend aus, weil es aussieht wie eine große Ratte. Also du hast halt diese Schneidezähne und die Klauen und das guckt dich halt so an. Aber das Fleisch an sich war super lecker. Wobei das mit dem Fleischessen, das haben wir mittlerweile auch, das hat sich bei uns mittlerweile auch so ein bisschen erledigt, also auch während der Reise. Auch, aber aus verschiedenen Gründen. Also jetzt nicht, weil Fleisch nicht schmeckt oder so, sondern einfach aus ganz anderen Gründen. Das heißt, diese ganzen abgefahrenen Fleischgerichte, die man so haben kann, weil einfach andere Tiere gegessen werden in anderen Ländern, das haben wir mittlerweile gar nicht mehr so, das erleben wir gar nicht mehr so, was aber auch total okay ist.
Und ihr habt euch ja fast ausschließlich per Anhalter fortbewegt. Ist das ein Konzept, das überall auf der Welt bekannt ist? Musstet ihr manchmal die Leute erst davon überzeugen?
Nee, also es ist wirklich nicht überall auf der Welt bekannt. Es gibt Länder, wo es super einfach ist. Also das vielleicht beste Land zum Pernhalter fahren ist die Türkei. Es ist super, super einfach da zu campen. Ich weiß nicht, manchmal sind wir sogar noch bevor wir ein Zeichen gemacht haben, haben Autofahrer angehalten und wollten uns mitnehmen. Und ich glaube, wir haben da nie länger als 10 Minuten oder 15 Minuten am Straßenrand gewartet. Also wie gesagt, das war toll. Nachbarland Iran war super schwierig, weil das Konzept da einfach überhaupt nicht bekannt ist. Also da weiß man nicht, was Trampen ist oder die Philosophie dahinter kennt man nicht. Iran ist aber auch das Problem oder Problem in Anführungszeichen, dass Benzin halt super billig ist. Also es ist halt ein ölproduzierendes Land. Das heißt, die verstehen das auch gar nicht, dass jemand irgendwo mitgenommen werden will und nicht in einen Bus oder in ein Taxi einsteigt. Das heißt, was uns dann oft passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, ja, wir helfen euch und dann einfach dann zum nächsten Busbahnhof gefahren haben, was ja so gar nicht unser Ziel war. Da haben wir uns dann irgendwie ein bisschen behelfen können, indem wir einfach auf die Hilfe verwiesen haben. Also wir haben halt gesagt, dass wir da und dahin wollen und dass wir laufen. Aber wenn uns die entsprechende Person helfen möchte und ein Stück mitnehmen, dann würden wir uns darüber freuen. Und das hat super funktioniert. Also dann haben wir nicht den Augenmerk aufs Campen als Konzept gelegt, sondern einfach wir laufen. Und dann wurden wir total oft, oder nicht total oft, also immer mitgenommen von irgendwelchen Leuten, die uns helfen wollten. Also manchmal muss man so ein bisschen um den heißen Brei herumreden und dann klappt's auch.
Und in euren Büchern schreibt ihr auch an ein paar Stellen von Extremsituationen, die euch begegnet sind. Die meiste Zeit habt ihr positive Erfahrungen gemacht, aber ein, zwei Sachen gab es anscheinend auch, die etwas schwierig waren. Beispielsweise in Pakistan mit der Polizei oder in der Türkei, da stand euch auf einmal ein bewaffneter LKW-Fahrer gegenüber. Was hat euch denn in solchen Situationen geholfen, das zu überstehen? Habt ihr da, sagen wir mal, gekämpft in solchen Situationen? Habt ihr versucht, diplomatische Lösungen zu finden? Wie seid ihr durch sowas durchgekommen?
Da haben wir einfach funktioniert. Also das war jetzt gar nicht so, dass wir die ganz tollen Fähigkeiten hatten, uns da rauszumogeln, sondern es war einfach so ganz stumpf, dass der Körper funktioniert. Da war gar nicht so viel am Kopf los. Also die Sache mit dem LKW-Fahrer in der Türkei, tut mir selbst ein bisschen leid, das zu erzählen, weil die Türkei so ein großartiges Land ist für das Reisen per Anhalter. Aber da war halt dieser eine LKW-Fahrer, der war auch schon ein bisschen älter und wir konnten noch nicht viel mit ihm kommunizieren, weil er einfach nur Türkisch gesprochen und der Türkisch war halt irgendwie begrenzt auf ein paar Sätze. Und der hat die ganze Zeit telefoniert und irgendwann halt nachts unter einer Autobahnbrücke angehalten, so ganz nah an der Leitplanke und wollte dann Geld von uns. Also er war halt bewaffnet mit so einer großen Taschenlampe, mit so einem großen, schweren Ding. Wir haben uns damit bedroht. Aber er war halt überhaupt nicht professionell. Also er wollte Geld, wir haben gesagt nein. Und damit war er schon überfordert. Also er konnte gar nicht, er wusste selber nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Und dann haben wir uns aus dem LKW gezwängt und wir haben halt gemerkt, dass während wir aus dem LKW raus sind, kamen so drei Männer die Autobahnböschung runter, die uns auch schon angeschrien haben und auch Geld wollten. Dann wussten wir, okay, das ist irgendwie gerade ein Hinterhalt. Aber auch die drei Männer waren halt nicht professionell. Also die sind halt bis zur Leitplanke gelaufen, haben sich aber nicht getraut, darüber zu steigen, um auf die Autobahn zu gehen. Und dementsprechend war halt viel Geschrei und viel Drohungen. Aber letztendlich ist dann da nichts passiert. Und was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben uns auf die Straße gestellt, haben irgendwie in den Verkehr gewunken und irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen, zu erregen. Und haben dann irgendwie versucht, unser Gepäck aus dem LKW zu ziehen. Und als das dann draußen war und als wir halt komplett mit dem, was wir hatten, auf der Straße standen, haben die Angreifer, in Anführungszeichen, dann auch gemerkt, dass irgendwie jetzt ist die Situation vorbei, jetzt können die nichts mehr machen. Und sind dann auch abgehauen. Also das war jetzt, in dem Moment war das ganz schön Adrenalin geschwängert, aber letztendlich auch, wie gesagt, die wussten einfach nicht, was sie tun und wir haben da funktioniert. Also wir haben auch überhaupt nicht über nachgedacht, was passieren könnte, wenn wir nicht Folge leisten. Also natürlich hätte er uns auch irgendwie diese Taschenlampe uns überziehen können und hätte uns, also die drei Männer hätten uns ja auch, die waren uns ja körperlich überlegen, einfach auch numerisch. Aber letztendlich ist es ja auch gut ausgegangen.
Kommen wir nochmal auf eure Ausrüstung zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, umso länger die Tour dauert, desto mehr Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, fliegen dann irgendwann raus aus dem Rucksack. Was hat sich denn bei euch als unentbehrlich rausgestellt und was hat sich als völlig unnütz rausgestellt?
Also unentbehrlich Zelt, Isomatte, mobile Küche. Dazu gehört ein Kocher, ein Topf, eine Tasse und ein Messer. Also das sind einfach die Sachen, die wir gerade in der Natur halt ständig gebraucht haben. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wo man ist. Also in Südostasien haben wir einfach die Küche gar nicht mehr gebraucht, weil es an jeder Ecke, in jedem Dorf gibt es halt irgendwo Essen. Also warmes Essen auch, dass man auch für wenig Geld kaufen kann. Und man kommt einfach nicht in die Verlegenheit, irgendwo weit abgeschieden zu sein. Natürlich kann man in die Verlegenheit kommen, wenn man das erzwingt, aber es ist einfach nicht alltäglich, dass sowas passiert. Also da brauchten wir einfach nie für uns selbst kochen. Und ganz wichtig, auch eine Filterflasche für Trinkwasser, also gerade in so Ländern wie Indien oder, naja, halt in sehr vielen Ländern, Indien vor allem, ist sowas echt wichtig, weil man sonst einfach super viel Geld für Wasser ausgibt und naja, natürlich auch gleichzeitig super viel Müll produziert, was ja nicht so schön ist. Was wir gar nicht hatten, also wirklich gar nicht in all den Jahren, war Funktionskleidung. Also wir sind diesen Everest Base Camp, sind wir mit zerrissenen Jeans gelaufen. Das war vollkommen okay. Also wir hatten natürlich auch Glück, weil wir da keine großen Niederschläge aushalten mussten. Aber so, keine Ahnung, wir hatten ein vernünftiges Paar Schuhe und wir hatten jeweils auch eine Regenjacke, die aber nicht wasserdicht war. Also da kann man auch nicht von Funktionskleidung sprechen. Ja, aber das haben wir für uns irgendwie festgestellt, dass nicht notwendig ist. Also man kann auch alles, was man an Extremsituationen meistern möchte, auch in ganz normaler Kleidung machen. Man muss da nicht 400 Euro ausgeben für irgendwas, wo dann Gore-Tex draufsteht oder so.
Was kannst du uns denn noch über die Zukunft sagen? Neues Buch von euch kommt bald raus. Worum wird es da gehen und was sind für Reisen geplant in nächster Zeit?
Ja, genau. Also wir haben jetzt die beiden Bücher. Das eine ist Peinhalter durch Südamerika, hast du schon gesagt. Das andere ist Peinhalter nach Indien. Das ist quasi die Strecke von Hamburg bis an die indische Grenze, also hauptsächlich Türkei, Iran und Pakistan. Das nächste Buch ist natürlich chronologisch. Es geht um Indien. Das hätte eigentlich jetzt 21 erscheinen sollen. Aber du weißt es ja, wir haben Corona. Vielleicht auch auf dem Buchmarkt passiert da gerade nicht viel. Und da wurde jetzt der Erscheinungstermin auf 2022 verlegt. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, an den Texten zu feilen. Genau. Und mit dem Reisen ist es jetzt halt auch so ähnlich. Also, wie gesagt, Rochsara ist in Indien. Die reist aber auch nicht wirklich herum, sondern sie ist halt an einem Ort. Und für mich persönlich ist es halt auch gerade super schwierig, irgendwas zu sagen, weil ich durchaus auch sehe, dass wir ein Problem haben, dass sie so schnell nicht gelöst werden wird. Also genau, für mich macht es einfach überhaupt keinen Sinn, irgendwo in ein fremdes Land zu gehen, wenn ich da entweder in Quarantäne muss oder das öffentliche Leben irgendwie eingeschränkt ist, weil ich dann nicht den Kontakt zu den Menschen herstellen kann, den es für mich braucht, damit eine Reise wertvoll wird. Also es lohnt sich ja nicht, irgendwo hinzufahren und dann am Strand zu liegen. Also das kann ich hier auch auf Rügen an der Ostsee machen. Was ich halt will im Ausland oder halt irgendwo, wo ich reise, ich will halt mit den Menschen in Kontakt treten. Ich will irgendwie wissen, was die Leute bewegt und was es denen geht, wie irgendwie, was da so der Sinn des Lebens ist. Und das erfahre ich momentan aber nicht, wenn ich irgendwo hingehe. Weil einfach, wie gesagt, öffentliche Leben findet nicht statt. Und darum ist es für mich auch gerade schwierig, irgendwie neue Reisepläne zu planen oder irgendwie daran zu denken, was möglich wäre oder wo ich gern hinwollen würde. Letztendlich gibt es irgendwie kein Land, das ich nicht gern bereisen würde. Also sobald hier der ganze Spuk vorbei ist, geht's auch wieder los. Aber bis dahin, abwarten.
Ich habe jetzt keine Gesprächsthemen mehr. Gibt es denn von deiner Seite noch etwas, was du gerne den Leuten da draußen sagen möchtest?
Naja, was ich allen gern sagen möchte, bleibt gesund und stabil.
Kannst du uns vielleicht noch was sagen für die Hörer, die jetzt Interesse bekommen haben, mehr über eure Touren zu erfahren? Die Bücher haben wir schon genannt. Ihr habt doch einen Blog. Wo findet man den?
Ah ja, na klar. Man findet uns natürlich auf unserem Blog. Das ist morten-und-rochsare.de. Rochsare ist ein bisschen schwieriger Name, den man jetzt vielleicht auch schnell verkehrt schreibt. Morten, Morten, und wie das und Rochsare, Rochsare.de. Und unter selbiger Adresse findet man uns auch bei Facebook, Instagram, Twitter. Wer uns da folgen möchte, seid herzlich willkommen.
Sehr schön. Also die Bücher sind dringend zu empfehlen und dann nächstes Jahr irgendwann kommt das nächste Buch über Indien raus.
Genau, im Frühjahr, soweit der Verlag es verlauten lässt.
Sehr schön. Gut. Morten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Hat mich sehr gefreut. Es war ein spannendes Gespräch. Und wenn das, was wir besprochen haben, auf Interesse stößt oder euer neuestes Buch rauskommt, dann freue ich mich natürlich auch nochmal, dich wieder zu begrüßen. Und dann sprechen wir über Indien.
Das würde mich freuen. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr schön.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes ab oder einen Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du uns mal persönlich besuchst in Berlin. Wir machen Kurse und Veranstaltungen hier auch in Brandenburg und im Umland und neuerdings auch im Schwarzwald, zum Beispiel Bogenschießen, Survival-Kurse oder Seminare für Krisenvorsorge. Und dazu kommen unsere Weiterbildungen, zum Beispiel für Survival-Trainer, für Erlebnispädagogen, für Umweltpädagogen und außerdem Firmenfeiern, Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und vieles mehr. Alles findest du auf der Website servicamp.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.